Sehr schön, dass ihr hier seid und auch wir, ich gebe mir Mühe, auch ein bisschen Programm zu machen für euch, aber eigentlich bin ich ja eingeladen worden, weil wir vor 2 Jahren den gleichen Weg gegangen sind wie ihr jetzt. Also ich habe ja gehört, so wird ihr oder so wird dein Glauben ansteckend. Das ist euer Thema, dem ihr euch in den nächsten Wochen widmet, so Abende, wo man sich darüber Gedanken macht. Und auch die Predigtserie hat ja damit zu tun, nämlich mit der Frage, ja, wie wird unser Glaube ansteckend für andere, ist ja unser Wunsch. Und ich habe ein paar Bilder mitgebracht, in die möchte ich uns so ein bisschen am Anfang hineinnehmen. Und das erste Bild, was ihr seht, ist so ein Waldweg. Und vielleicht könnt ihr euch so ein bisschen vorstellen, ich weiß nicht, wer gerne wandern geht. Gehen manche Leute hier gerne wandern durch den Wald? Ah, doch schon ein paar, sind, glaube ich, 20% ungefähr. Also nicht zu viele, aber doch einige, ja. Also ich musste früher auch mit bei meinen Eltern. Die sind sehr gerne wandern gegangen in den Bergen. Nachdem ich mein eigenes Auto hatte, bin ich eher an den Strand gefahren. Ja, das war eher Mainz, ja. Oder Paris. Ja, das war die Großstadt, die man im Auto gut erreichen konnte. Ja, muss ja nicht immer Mautgebühren zahlen, man kann an der Landstraße fahren. Aber es war erschwinglich, weil man konnte auch im Auto übernachten. War dann für den Rücken auf Dauer nicht so gut, aber war okay. Meine Eltern, wie gesagt, sind wandern gegangen, aber vielleicht können wir uns ein bisschen hineinversetzen. Wunderschöner Wald, wo man spazieren geht. Und so ist auch 2 Familien gegangen vor 2,5 Jahren. Ist wirklich passiert. Die sind unterwegs gewesen, gewandert in der bayerisch-tschechischen Grenzregion, dort in den Wäldern. Und die Kinder haben gespielt, Cousins, Cousinen und waren unterwegs. Und irgendwann waren die Kinder leider nicht mehr da. Man könnte sich vielleicht vorstellen, die Eltern kamen in Sorge, haben gesucht und gesucht. Die 2 Älteren wurden gefunden, aber die Jüngste, 8 Jahre alt, Julia, war verschwunden. Und vielleicht erinnern sich manche noch, es ging durch die Medien und ich habe so einen Bericht neulich gesehen darüber, wie gesucht wurde. Die Eltern haben es gesucht und sie sind verzweifelt gewesen. Irgendwann haben sie die Polizei eingeschaltet und die kamen natürlich mit Hubschraubern. 1400 Leute aus Tschechien und Bayern haben nach diesem Mädchen gesucht. Und sie haben sich große Sorgen gemacht, wie wird es dem Kind gehen, weil die Nächte waren schon so kalt, dass die Temperaturen Richtung Gefrierpunkt gegangen sind. Und sie haben gesucht. Und da kam die erste Nacht, sie haben das Mädchen nicht gefunden. Und sie haben gesucht und es hat 2 Tage gedauert, dann kam die erlösende Botschaft. Ein tschechischer Förster, ungefähr 7 bis 8 Kilometer von dem Ort entfernt, wo die Kinder gespielt haben, hat das kleine Mädchen gefunden. Zusammengekauert hinter einem Gebüsch. Es hat schon gar nicht mehr auf sich aufmerksam gemacht. So erschöpft war das Kind. Aber es war eine erlösende Botschaft. Und das Schöne war, ich habe diesen Bericht gesehen, wie der Polizeisprecher dasteht und man hat gesehen, als er das erzählt hat, wie die Augen feucht wurden. Könnt ihr euch das vorstellen? Und er hat erzählt, gestandene Polizisten, gestandene Feuerwehrmänner. Und wenn ich das erzähle, dann wird es mir schon ganz anders. Und ich kann es mir vorstellen, emotional nachvollziehen, hat gesagt, bei vielen sind die Tränen geflossen. Vor Freude. Kind ist gerettet worden. Ein verlorenes Kind. Es geht nicht immer so gut aus. In Deutschland verschwinden tausende Kinder jedes Jahr. Zum Glück sind über 50% nach 1 bis 2 Tagen wieder zu Hause. Man sagt statistisch gesehen, nach einigen Wochen sind 80-90% der Kinder wieder zu Hause. Aber es bleibt ein Rest. Es gibt eine Statistik seit 1954, wie viele Kinder in Deutschland vermisst werden, verloren gegangen sind. Einige tausend. Ich habe einen Bericht gesehen von einer Mutter, deren Kind verloren gegangen ist, nicht mehr aufgetaucht ist. Das Kinderzimmer hat sie seit diesem Tag nicht mehr verändert. Und seit Jahren ist das Zimmer so, wie das Kind es verlassen hat. Fast wie ein Totenschrein. Man kann nachvollziehen, was das Schlimmste ist, nämlich die Ungewissheit. Und die Mutter hat gesagt, ganz schlimm ist es, wenn das Kind Geburtstag hat, wenn dieser Tag kommt und Weihnachten. Wenn alle Familien zusammensitzen, sich freuen, und die Familien kommen zusammen, aber da fehlt was. Und sie vermisst ihr Kind. die verlorenen Kinder. In der Bibel ist ein ganzes Kapitel den verlorenen Kindern gewidmet. Und deswegen heißt der Einstieg auch in unsere Serie, wo es darum geht, dass unser Glaube ansteckend wird, gar nicht jetzt streng dich an, wie dein Glaube anstrengend wird, sondern vielleicht ganz gut, dass wir den Blick auf Gott wenden. Der erste Gedanke heißt, vom Gott, der Menschen heimsucht, nach Hause sucht. Seid ihr bereit, innerlich ein paar Gedanken mitzugehen, auf den Weg zu machen, wie Gott uns anschaut? Wie Gott Sehnsucht hat nach seinen verlorenen Kindern? In der Bibel, wie gesagt, ist ein ganzes Kapitel diesen verlorenen Kindern gewidmet. Es ist das 15. Kapitel im Lukas-Evangelium und da gibt es drei Geschichten direkt hintereinander. Dreimal ist da was verloren gegangen. Und ich möchte in meinen eigenen Worten diese drei Geschichten so ein bisschen erzählen und dann versuchen, eine Brücke zu schlagen zu uns heute. Die erste Geschichte, und manche kennen diese Geschichte vielleicht, manche von uns, vielleicht sehr viele, waren früher in Kindergottesdiensten. In Kinderstunde wird es gern erzählt. Wir haben es aber auch gerade gesungen von diesem einen Schaf, was verloren gegangen ist. Und der Schäfer, der Hirte, er lässt 99 zurück. Oh, ich habe diese Geschichte früh als Kind gehört. Und ich weiß noch, in meinem inneren Kopfkino ist es dann losgegangen, wie der Hirte losgeht. Er zählt am Abend 98, 99. Wo ist das eine? War es das Schwarze? Es war nicht da. Und dann finde ich das so spannend. Wegen 1% macht sich der Hirte auf den Weg. Und er sucht, also in meinem Bild war es dunkel. Und er sucht und sucht und er ruft das Schaf. Und in meinem Kopfkino war es so, dass das Schaf schon sehr schwach war und leise blökt. Mäh. In meiner Geschichte hat es sich verfangen, verheddert, irgendwo in einem Gebüsch. Und es war so froh, als es die Stimme des Hirten hört. Mäh, ganz schwach. Und vielleicht kennt ihr diese Bilder. Manchmal wird man sagen, ja, die sind kitschig, wo der Hirte das Schaf auf die Schulter nimmt. Aber stell dir vor, oh ja, das ist der himmlische Vater. Jesus erzählt diese Geschichte, um das Herz Gottes uns Menschen vorzustellen. So ist Gott. Er ist auf der Suche auch nach dem einen. Und viele Menschen haben sich in diese Geschichte wiedergefunden. Ach, ich habe mich schon wiedergefunden. Bin meine eigenen Wege gegangen und habe mich irgendwo im Leben verheddert. Festgefahren. Im Gebüsch. Meine eigene Orientierung gehabt, aber sie hat leider nicht zum Ziel geführt. Und dann blöck ich vielleicht so ein leichtes Mäh, es tut mir leid. Es tut mir leid, schon wieder passiert. Und dann spüre ich den Arm Gottes, wie er mich aufnimmt, auf die Schulter nach Hause bringt. Das ist die erste Geschichte. Und Lukas schreibt im gleichen Kapitel gleich noch eine Geschichte hinterher. Und da geht es um eine Münze. Eine Münze, die verloren gegangen ist. Eine Münze, so wird geschrieben, ja, eine Frau, sie hat eine Münze verloren und ich weiß nicht, ob es die wertvollste oder vielleicht die einzige Münze war, die sie hatte, aber sie sucht und sucht und sucht. Sie stellt das ganze Haus auf den Kopf. Bei dieser Geschichte muss ich an meinen Vater denken, was er erzählt hat. Er erzählt, dass er, als er jung verheiratet war, ja, hat er manchmal den Ehering weggenommen zum Waschen, ja, so seine Hände, und dann ist ihm runtergefallen und in den Dielenboden, also man muss wissen, mein Vater, ja, der war Prediger und er war in der DDR und die hatten ja nichts anderes als Dielenboden, ja, mit großen Lücken und so. Und dann war der Ring auf einmal weg. Und hat alles abgesucht und hat er den Ring da gefunden und hat gesagt, boah, das war super schwer, den da rauszukriegen. Und so stelle ich mir immer vor, die Frau sucht und sucht und dann findet sie irgendwo da versteckt in der Ecke im Dielenboden die Münze. Und dann setzt sie alles dran, diese Münze rauszukriegen und dann hat sie sie in den Händen und sagt nicht, oh, endlich. Also ich könnte auch Geschichten erzählen, von Gebeten sogar, ja. Vom verlorenen Schlüsselbund könnte ich euch Geschichten erzählen. Ja. Oder vom verlorenen Geldbeutel. Kennt ihr auch? Ja. Und manchmal erinnere ich mich daran, dass ich suche und suche und suche und dann fällt mir ein, den Jungscharlatan habe ich immer erzählt, betet. Dann sage ich, ja, nee, ich weiß doch, was ist, vielleicht, oder doch nicht. Dann sage ich, okay, gut, ich mache es so, wie ich es den anderen sage. Nicht immer ist es so, dass ich sage, betet nur und dann wird alles klappen. Aber es ist komisch, schon oft hat Gott dann so einen Geistesblitz geschickt oder dass ich nachdenken konnte, wo war ich denn? Ich kam innerlich zur Ruhe und ich habe es gefunden. Und die Frau findet ihre Münze und sagt, wow, meine Münze ist da. Und sie geht ins Haus und klingelt Sturm, alle Freundinnen kommen und sagen, wir müssen feiern. Ich habe meine Münze gefunden. Wow, das wäre mal was, wenn ihr den Schlüsselbund wieder findet. Ruft Freunde an, ja. Und sagt, ich habe den Herrn erlebt, ich habe den Schlüsselbund wiedergefunden. Das wäre doch mal was. Ja? Und dann überlegt man natürlich, bin ich die Münze oder wer bin ich eigentlich in dieser Geschichte? Man könnte sich überlegen, was wäre, wenn Gott das ernst meint, dass er sagt, ich bin einer, der sucht das Wertvoll. In meinen Augen ist es wertvoll. Das kann man sehr persönlich nehmen, ja? Du bist in den Augen Gottes wertvoll. Eine Münze hat, und ich glaube, das war nicht ohne Grund, er hat eine Münze als Bild genommen, denn eine Münze ist immer ein gewisses Abbild. Früher waren da Kaiser drauf, wem die Münze gehört. Könnte das ein Hinweis sein für das Ebenbild, was Gott in uns sieht, diesen Wert, den er uns beimisst? Und dass es ihm wehtut, wenn die Münze ihm verloren geht, wenn wir ihm verloren gehen. Da sind wir schon ziemlich dicht an der dritten Geschichte. In der dritten Geschichte geht es um den Vater und seinen Sohn. Der Vater und sein Sohn, und wer in Konfi mal war, der wird die Geschichte schon tausendmal gehört haben. Rauf und runter gepredigt in vielen Gottesdiensten. Und vielleicht sagt man, naja gut, musste ja kommen. Jetzt ist sie da. Aber es ist ja schon eine spannende Geschichte, weil Jesus erzählt die ja so, dass die Hörer damals, als sie zugehört haben, ich glaube, Jesus hat die nicht immer gleich erzählt. Ich glaube, er hat sie auch nicht nur einmal erzählt. Oh, erzähle ich für Lukas 15. Nein, er hat sie immer wieder erzählt. Und er wollte das Herz Gottes vor Augen malen. Und deswegen, glaube ich, malt er die Geschichten auch aus, so dass wir mitfühlen können, mitfiebern mit dem Vater, dass wir den Kopf schütteln über den Sohn, der zu Lebzeiten das Geld möchte vom Vater, sich auszahlen möchte und gehen will. Und wir fragen uns alle, warum? Natürlich, um das Leben zu genießen. Beim Vater ist vielleicht langweilig, deswegen sucht er die Freiheit. Und wir können mitfiebern und sagen, ja okay, gut, was machst du? Wir beobachten, ich weiß nicht, was für Kutschen, Karren, Limousinen der gefahren ist. Aber scheinbar hat er eine Menge Geld gehabt. Da waren die Mädels da, der Champagner floss, bis das Geld wegfloss und nichts mehr da war. Und ich könnte mir vorstellen, die Hörer bei Jesus damals sagen, boah, die fiebern mit. Was wird jetzt passieren in der Geschichte? Und dramatischer kann man es für Juden nicht erzählen. Er sagt, er landete bei den Säuen, bei den Schweinen. Unreine Tiere. Uah, wie tief kann man fallen? Und es wird so berichtet, dass er verstohlen versucht, vom Futter der Tiere zu nehmen, um sich ein bisschen zu ernähren. Und auf einmal dämmert es ihm. Selbst der geringste Knecht bei meinem Vater, dem geht es besser. Und er fasst den Entschluss, zu sagen, ich kehre um, ich gehe nach Hause. Und wie viele Menschen haben sich in dieser Geschichte wiedergefunden und gesagt, ja genau, das ist mein Leben. Und glücklich kannst du dich schätzen, wenn diese Geschichte dazu beigetragen hat, dass du den Weg aus dem Fehlweg korrigiert hast und zurückgegangen bist. Und zum Vater gegangen bist. Und dass du es geglaubt hast, dass der Vater nicht nur sagt, naja, du willst wieder herkommen, dann streng dich mal an, dusch dich erst mal und dann fängst du ganz hinten wieder an, stellst dich hinten in die Schlange. Nein, der Vater war anders. Das heißt, er hat Ausschau gehalten nach seinem Sohn. Beim Vater waren die Arme offen. Für mich ist immer ein Zeichen, das ist das Kreuz Jesu. Am Kreuz sind die Arme Gottes offen. Für jeden von uns. dass wir es nochmal glauben können und hoffentlich uns nicht zu sehr daran gewöhnt haben. Sondern beim Vater sind die Arme offen. Ich bin eingeladen jeden Tag. Aber eben nicht nur ich, auch andere. Und wenn Jesus diese Geschichte erzählt, dann glaube ich, haben Leute mitgefiebert und sie freuen sich, dass jetzt ein Fest gefeiert wird. So wird es in der Geschichte erzählt. Der Vater sagt, nehmt das Mastkalb und holt eine Tanzkapelle. Es soll ein Freudenfest sein. Du bist wieder da zu Hause. Wow, so ist Freude über jeden Sünder, heißt es, der umkehrt. Aber warum erzählt Jesus diese Geschichte? Ja, natürlich, dass wir uns wiederfinden können in den vielen Dingen von Dingen und dass wir merken, nicht nur wir fühlen uns verloren, nein, viel interessanter ist es, dass wir Gott verloren gegangen sind. Das ist ja das Drama, was er beschreiben möchte. Und vor allem, dass er hier mit den Pharisäern einen Spiegel vorhalten wollte, denn die ersten Zeilen in diesem Kapitel lauten so. Das heißt, die drei Geschichten sind die Antwort letztlich auf diese Herausforderung, die hier formuliert wird. Immer wieder kamen viele Zollannehmer und andere verrufene, verlorene Söhne und Töchter zu Jesus, um ihn zu hören. Die Pharisäer und Schriftgelehrten ärgerten sich und schimpften, mit welchem Gesindel gibt der sich da ab? Er ist sogar mit ihnen. Hier geht es um die Frage der Ressourcen. Warum in alles in der Welt steckst du deine ganze Energie, lieber Jesus, und deine Aufmerksamkeit und deine Hochachtung und dein Interesse und deine Liebe für die Arschlöcher da draußen? Warum so wenig für uns, die wir uns anstrengen und versuchen, alles richtig zu machen? Was ist mit der Aufmerksamkeit für uns? Manchmal finde ich fast wie ein Spiegelbild. Es zieht sich bis heute durch die Kirche. Warum so viele Ressourcen für die da draußen? Schon wieder eine Woche, dass man sich Gedanken macht, wie wird der Glaube anstrengen. Wir brauchen Tiefgang hier, jetzt. Mach die Stühle bequemer. Ja. Kauf die richtigen dann. Lehnsessel für den Herrn, dass wir uns wohlfühlen in der Gemeinde, in der Heimat. Aber Jesus sagt, ich liebe die da draußen. Und vielleicht merken wir auf einmal, dass das eigentliche Sorgenkind in der Geschichte gar nicht der verlorene Sohn ist, der weggegangen ist. Bei dem war alles gut, weil er ist nach Hause gekommen. Viel spannender ist ja die Frage, wie wir die drei Geschichten deuten, vor allem wenn wir den Sohn betrachten, der zu Hause geblieben ist. Also die Pharisäer, die meinen, ich mache doch alles richtig und wir strengen uns doch an für den Herrn. Und da kommt der zurück, der Sohn, der zu Hause war, der geblieben ist, der nicht das Geld verprasst hat. Und ich stelle mir das so vor, wie er die Musik hört, seinen Ausweis nimmt und anschaut, sagt, nee, ich habe heute nicht Geburtstag. Und dann sieht er die Diener und die Angestellten, wie sie Tabletts mit Essen und Trinken, mit Antipasti und Sushi und was man sich nur vorstellen kann, halt dieses Champagnerzeug, was der junge Sohn auch wollte, ja, wie sie es reintragen. Und er fragt, sag mal, habe ich was verpasst? Und dann sagen sie, hast du es nicht mitgekriegt? Dein Bruder ist wieder da und dein Vater freut sich und er gibt ein Fest. Und er sagt, Scheiße, für den Arsch. Und dann hört er die Musik, ja, das ist dieses Lied, das Lieblingslied seines Bruders, diese scheiß weltliche Tanzmucke. Und er ärgert sich. Und dann heißt es im Evangelium, dass der Vater herausgekommen ist. Da kam sein Vater zu ihm heraus und redete ihm gut zu und sagte, komm und freu dich mit uns. Doch er entgegnete, all diese Jahre habe ich mich für dich abgerackert. Alles habe ich getan, Jungschar und Teenkreis. Ich habe sogar verzichtet auf die Disco und all die anderen schönen Dinge des Lebens. Und nie hast du mir auch nur eine junge Ziege gegeben, Du hast mir eine Zicke gegeben, okay, das, aber sonst hätte ich mal richtig feiern können. Okay, Entschuldigung, ich habe es mich verlesen irgendwie, glaube ich. Und jetzt, wo dein Sohn zurückkommt, ja, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat, jetzt lässt du sogar das Mastkalb für ihn schlachten. Und sein Vater redet ihm zu, sagt, mein Sohn, du bist immer bei mir gewesen. Alles, was ich habe, gehört auch dir. Darum komm, wir haben allen Grund, fröhlich zu sein. Denn dein Bruder war tot, jetzt lebt er wieder. Er war verloren, jetzt ist er wiedergefunden. Wow. Was für eine krasse Geschichte. Ich glaube, uns geht es genauso wie den Leuten damals. Die würden nämlich gern wissen, wie es weitergegangen ist. Ist interessant, Jesus lässt sie ganz bewusst offen. Weil wir eine Entscheidung haben. Wollen wir reingehen oder draußen bleiben? Was wollen wir machen? Wir machen uns Gedanken in nächster Zeit, also ihr macht euch vor allem Gedanken in nächster Zeit, wie euer Glaube ansteckend wird. Wir haben das ja vor 2 Jahren schon trainiert. Wir sind ansteckend. Ein bisschen. Also manchmal. Hoffentlich. Es ist nicht immer so einfach. Und es geht auch wahrscheinlich nicht an den Abenden darum, dass wir ein paar Vokabeln lernen. Dann wird das schon klappen. Ich glaube, es geht auch nicht darum, dass wir endlich mutig werden, raus in die Leute nach Hause zerren. Weil die Zeit muss reif sein. Der verlorene Sohn ist nicht gezerrt worden, er ist selber gekommen. Aber ich habe mir überlegt, wo könnte unsere Position nochmal sein? Jesus erzählt ja diese 3 Geschichten oder Lukas schreibt sie uns so kompakt auf, mit diesem Vorspann, dass sie die Antwort sind, weil Jesus letztlich ja den Pharisäern, also seinen Kritikern, zeigen wollte, wofür das Herz Gottes schlägt. Und ich glaube, er möchte ihnen deutlich machen, und vielleicht ist das für uns auch wichtig, er möchte uns deutlich machen, dass er sagt, fang doch an und wenigstens einmal, schaut doch bitte einmal die Welt aus meiner Perspektive an. Nicht nur aus deiner. Aus deiner Perspektive ist sie oft bitter. Du bist enttäuscht, dass andere dich im Stich gelassen haben, dass der Typ da drüben, das ist dem so gut, wo bleibt das Karma? Kennt ihr diese Karma-Filme auf YouTube? Ja. Zu schnell gefahren, gleich Polizei hinterher. Ja. Karma. Ja, das würde man so wünschen, ja. Warum greift Gott nicht ein? Ja. Warum macht er nicht da gleich hier und mal durchgreifen, Rauch rein? Und Gott sagt, versuch doch die Welt und die Menschen mit meinen Augen zu sehen. Kannst du den Schmerz spüren? Über den verlorenen Kindern? Es geht nicht um Vokabeln. Vielleicht, bevor wir auch lernen, wie wir formulieren, darum geht es schon auch, ist mein Wunsch, dass wir einen besonderen Ort aufsuchen. Denn in der Geschichte habe ich mich immer gefragt, wo war der Vater? Ich glaube, ich weiß, wo er war. Ich weiß auch, wo er heute ist. Ich weiß, wo Gott ist. Wisst ihr wo? Auf der Veranda. So stelle ich mir das Haus vor. Bei mir ist das Haus in der Geschichte ein Holzhaus, so ein bisschen eher amerikanischer Stil. Ich weiß, im Orient waren die Häuser anders, aber in meinem inneren Kopfkino-Haus vom Vater des verlorenen Sohns ist ein Holzhaus mit Veranda und da ist der Vater. Denn es hält ihn nicht mehr im Büro, auch nicht im Hobbykeller, obwohl der schön eingerichtet ist. Er will auf der Veranda sein, weil auf der Veranda, da hat es einen Lehnstuhl, wo man schauen kann. Und es hat ein Geländer, wo man sich abstützen kann. Denn mein Vater ist nicht einer, der irgendwo belanglos in der Ecke sitzt, sondern meiner, der ist auf 10 Spitzen und hält Ausschau. Ist doch auch mal ein schönes Bild für uns. Der Vater sehnt sich nach dir heute. Und er ist auf den 10 Spitzen. Er ist nicht irgendwie, naja, ach, kommt die schon wieder. Was wollen sie diesmal? Schon 3-mal gekommen. Jetzt reicht's. Nein, er ist auf den Zehenspitzen und hat Ausschau. Und das ist auch für fromme Menschen wichtig, zu wissen, der Herr sehnt sich nach dir. Denn es geht ihm nicht nur darum, dass wir alles richtig machen, es geht darum, dass wir Zeit auf der Veranda mit ihm verbringen. Und ich glaube, vielleicht könnte das der Einstieg sein in unsere Gedanken, wie unser Glaube ansteckend wird. Also, dass wir weniger, nein, wir sollen lernen zu argumentieren, zu herauszufordern. Wir sollten mutiger sein, ja, vielleicht die Augen aufhaben. Aber es beginnt, glaube ich, damit, dass wir mit dem Vater auf der Veranda sitzen. Und auf der Veranda sitzen heißt, einen Verandablick bekommen. Also besser gesagt, dass wir uns den Verandablick abschauen, schenken lassen, weil wir beim Vater in der Schule sind. Und der Verandablick ist ein Blick der Sehnsucht, nicht ein Blick des Richtens. Und ich glaube, Richten, das macht mal ein anderer. Unsere Aufgabe, unsere Herausforderung ist, Menschen zu lieben. Und das fällt mir manchmal schon sehr schwer. Aber der Herr, der Vater, Jesus selber führt uns diese Geschichte vor Augen. Und er möchte doch am liebsten, er sagt es ja nicht nur zu provozieren, die Pharisäer und seine Kritiker. Nein, ich glaube, er möchte sie gewinnen. Dass sie verstehen, dass der Vater Schmerzen hat innerlich und sich wünscht, eine Sehnsucht hat, dass seine verlorenen Kinder kommen. Und ich glaube, das könnte ein guter Einstieg sein für alles. Und ich möchte euch einladen, jetzt auf die Veranda zu kommen. Ihr müsst nicht aufstehen, ihr könnt gern jetzt erstmal noch sitzen bleiben, aber später dann, heute Abend vielleicht in Gedanken am Geländer schauen. Man kann es aber auch im Knien machen. Und vielleicht kommt ihr jetzt auf die Veranda. Könnt ihr es euch vorstellen, dass ihr mit auf der Veranda seid und Ausschau haltet? Und ich bin gespannt, wen ihr seht. Vielleicht fallen euch bestimmte Menschen ein, wenn ihr jetzt gleich auf der Veranda seid. Eure Nachbarn, oh ja, da ist der auch. Mist. Mit welchen Augen sehe ich die an, die alles durchgekriegt haben, vom Geld verprasst und ganz anders gelebt haben wie wir? Auf der Veranda. Aber wisst ihr, auf der Veranda kann man auch schöne Dinge entdecken. Dann fordert man nicht gleich, oh, du müsstest eigentlich jetzt schon hier sein und niederknien. Sondern ich freue mich, dass da einer innehält und zumindest mal ganz verstohlen Richtung Veranda schaut. Im Moment habe ich das Vorrecht in Ludwigsburg. Wir haben ja angefangen, so auch zu sagen, boah, wie können wir, auch inspiriert durch diese Serie, dass wir uns darüber Gedanken gemacht haben, wie kann unser Glaube so hinkommen zu den anderen oder wie können wir offener werden auch für andere. Herr, schenke du uns offene Augen, dass wir Menschen wahrnehmen, die du schon vorbereitet hast, weil das kann man unter Umständen sehen, wenn man öfters auf der Veranda ist. Und dann freut man sich, dass jemand innehält und ein Mensch sich freut daran, dass er einen Platz findet bei uns und hier irgendetwas spürt von der Realität Gottes. Wir haben gerade eine Frau, ihr kennt sie nicht, deswegen kann ich es ein bisschen erzählen, ja, mit der wir in Kontakt gekommen sind über so dezentrale Gruppen, wie wir Gottesdienst auch einmal im Monat feiern, ja. Am liebsten wäre ich jetzt dort, da gibt es ein Hammeressen gerade, ja, die festen jetzt gerade, haben ein Mastkalb geschlachtet und ja. Und die freuen sich des Lebens. Naja, okay, wir auch, oder? Ihr freut euch auch, doch. Bei manche zumindest. Okay, also, na, ihr seid ja schon in der Veranda-Haltung und in Andacht und Gebet. Das ist auch gut, ja. Aber wisst ihr, was ich sagen wollte, ist, wenn man auf der Veranda ist, es lohnt sich. Es ist nicht nur, jetzt muss ich halt innehalten und still sein. Ja, ich gucke auch raus. Nein, da kann man was entdecken, da kann man Menschen entdecken. Und auf einmal merkt man, man freut sich über kleine Veränderungen im Leben anderer Menschen, weil man sie als Geschenk entdeckt, sagt, boah, der Gott tut doch was. Wisst ihr, was wir angefangen haben im Leitungsteam bei uns? Wir fangen an, gar nicht mit so einer typischen Andacht, sondern sagen, lasst uns Gott-Stories erzählen. Lasst uns ein bisschen was, wo erlebst du gerade, dass Gott arbeitet, dass er an Menschen arbeitet? Wo siehst du Veränderungen? Und auf einmal merkt man und freut sich mit, selbst wenn ich kein Wunder gerade erlebe, aber ich freue mich mit am Wunder von jemand anders und sage, wir sind ja Geschwister, ne? Dein Wunder ist auch mein Wunder. Ich freue mich. Und ich wollte erzählen von dieser einen Frau, die irgendwie durch eine andere bei uns reingekommen ist und die sagt etwas, was ich nie geglaubt hätte, aber irgendwie, wow, sie erlebt etwas von der Realität Gottes, sagt, weißt du, ich habe eigentlich eine schwierige Lebenssituation. War katholisch aufgewachsen, sehr streng und hat dann sich abgewendet vom Glauben. Hat gesagt, als Probleme kamen, habe ich im Buddhismus Hilfe gesucht. Es war gut für meinen Kopf, aber nichts fürs Herz. Und jetzt sagt sie, jetzt durch eine Frau aus unserer Gemeinde ist sie mit Jesus in Kontakt gekommen. Und sie kommt öfters in Gottesdienst jetzt und sagt, ich spüre jetzt etwas von der Liebe. Jesus ist doch Liebe. Und sie sagt, eigentlich geht es mir nicht so gut, weil sie hat ein Gerichtsverfahren am Hals, nämlich ihr Ex-Mann möchte das Kind haben und sie hat Angst, dass der nach Ägypten abhaut mit dem Kind. Und jetzt gibt es Verhandlungen und sie sagt, ich habe krasse Herausforderungen, aber mir geht es heute besser als früher, weil ich habe Hoffnung. Und ich sage, wow, das kann man entdecken, wenn man auf der Veranda ist. Und ich freue mich, dass Leute innehalten, umkehren und ich bete für sie, dass sie sich trauen, zur Veranda zu kommen. Wen siehst du, wenn du auf der Veranda bist? Ich lasse ein paar Augenblicke Zeit. Scan doch mal dein Umfeld. Wer fällt dir ein? Und vielleicht könnte das ein Startpunkt sein für alles. Herr, schenk mir so einen Verandablick, dass ich wahrnehme, wo du etwas vorbereitest. Ein paar Augenblicke Zeit. Scan doch dein Umfeld. Die Menschen, mit denen du es zu tun hast. Deine Nachbarn, auch der Chef, der Lehrer, wie auch immer. Ich bin jetzt ruhig. Und Herr, du siehst alle Menschen, die uns jetzt in den Sinn gekommen sind. Danke, Herr, dass du nach diesen Menschen Ausschau hältst. Ich weiß noch nicht, ob sie alle bereit sind, aber ich bitte dich, Herr, dass wir erkennen, wann sie bereit sind, wann du unsere Mithilfe gebrauchen möchtest, ihnen etwas zu sagen, sie einzuladen, sie zu werben, zu schwärmen von dir, von dem, was wir in dir gefunden haben, welche Hoffnung wir in dir haben und dass mit dir Leben sich nochmal verändert in eine gute Richtung. Dass bei dir Neuanfang ist, Vergebung ist, all diese Dinge, von denen wir leben. Und wir wünschen uns, dass Menschen um uns herum das erkennen dürfen. Und so schenk du Offenheit und uns offen Herzen, voller Barmherzigkeit und Liebe, dass wir etwas von deinem Schmerz auch spüren, ihn mittragen und Menschen zu dir und nach Hause suchen und lieben möchten. Und so segne jeden von uns. Und vielleicht möchte mit einstimmen in dieses Gebet, was Jesus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen. Danke fürs Zuhören und euch alles Gute, wenn ihr euch damit auseinandersetzt. So wird euer Glaube ansteckend.